Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Stille wegen des Schnees. In Lugano läuft nur etwas mit Ketten und auch dann nur langsam. In London brummen die roten Busse nicht mehr durch die Stadt. Ebbe wegen der Finanzkrise. In der Schweiz gab es Ende Jahr ein Fünftel weniger offene Stellen als im Sommer. Später in der Sendung Erziehung der Eltern. Wer sein Kind übermüdet und hungrig in die Schule lässt, soll gebüßt werden. Reaktionen aufs Basler Bußenmodell. Und Spähen nach Sponsoren. Der Intendant des Lucerne Festivals muss Wirtschaft und Kultur verbinden. Wie ihm das gelingt und warum das WEF besonders geeignet ist dafür, erzählt Michael Häfliger im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Georg auf der Mauer.
Starker Schneefall hat in der Nacht und am Morgen im Tessin und in Bündner Südtälern zu Verkehrsbehinderungen geführt. Für den Schwerverkehr ist die San Bernardino-Route gesperrt, die Gotthard-Autobahn ist nur mit Winterausrüstung befahrbar. In den Tessiner Bergen fiel in den letzten 24 Stunden bis zu 25 cm Schnee. Nördlich des Monte Ceneri sind die Autobahnen schneebedeckt, südlich liegt Schneematsch. In Lugano empfiehlt die Polizei, Schneeketten zu verwenden. In der Zentralschweiz blies gleichzeitig starker Föhn, weshalb in mehreren Skiorten die Anlagen den Betrieb nicht aufnehmen konnten. In Großbritannien, Belgien, Italien und Frankreich haben starke Schneefälle zu großen Behinderungen im Straßen- und Luftverkehr geführt. Auf dem Londoner Flughafen Heathrow rutschte eine Maschine auf dem Weg zur Abstellfläche vom Rollweg. Auf den Londoner Flughäfen wurden viele Flüge gestrichen oder umgeleitet. In London wurde der Busverkehr vollständig eingestellt und auch zahlreiche U-Bahnen und Regionalzüge fuhren nicht. Wegen der Wirtschaftskrise gibt es in der Schweiz immer weniger offene Stellen. Das zeigt eine Erhebung des Personalvermittlers Adecco und der Universität Zürich. Demnach wurden Ende Jahr rund 20% weniger Stelleninserate gezählt als noch im Sommer. Im internationalen Vergleich allerdings gäbe es in der Schweiz immer noch viele offene Stellen. Erfasst wurden Anzeigen in der Presse und im Internet. Der Schweizer Maschinen- und Fahrzeugkonzern Bucher hat seinen Umsatz im letzten Jahr um über 13% gesteigert auf knapp 2,8 Milliarden Franken. Im vierten Quartal ging die Nachfrage allerdings markant zurück, wie Bucher mitteilt. Der Konzern mit Sitz in Niederweningen reagierte mit dem Abbau von Temporärstellen, Kurzarbeit und vereinzelten Entlassungen. Für das laufende Jahr rechnet Bucher wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise mit einem Umsatzrückgang, wobei der Auftragsbestand solid sei. Die Fördergelder des Bundes für den sogenannten grünen Strom sind bereits ausgeschöpft. Neue Anmeldungen werden jetzt auf eine Warteliste gesetzt. Es geht um Stromanlagen aus Wasserkraft, Photovoltaik, Windenergie, Geothermie sowie aus Biomasse. Dieses Jahr werden 250 Millionen Franken verteilt für die Einspeisung dieser Energie ins Netz. Bundesrat Leuenberger hat das Bundesamt für Energie beauftragt, bis Mitte Jahr Lösungen vorzuschlagen, um den weiteren Ausbau der grünen Stromproduktion zu sichern. Letztes Jahr haben sich erneut mehr Schwule mit dem HIV-Virus angesteckt. Die Infektionen mit dem AIDS-Virus hätten sich seit 2003 verdoppelt, von 160 auf 330. Das meldet das Bundesamt für Gesundheit, das BAG. Alle Bevölkerungsgruppen zusammengenommen hätten die Neuansteckungen nur wenig zugenommen, schreibt das BAG. Von 770 im Jahr 2007 auf knapp 800 im vergangenen Jahr. Im Kanton Zürich regt sich Widerstand gegen die Aufnahme von Häftlingen aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo in die Schweiz. Das Zürcher Kantonsparlament beauftragt die Regierung, innerhalb von 4 Wochen dem Parlament einen Bericht vorzulegen. Das entsprechende Postulat wurde von der SVP zusammen mit der EDU eingereicht. Die EU-Kommission verlangt eine wirksame Amtshilfe bei Steuerdelikten. Sie will, dass sich EU-Staaten nicht mehr auf das Bankgeheimnis berufen können, um eine internationale Zusammenarbeit abzulehnen. Es könne nicht länger hingenommen werden, dass das Bankgeheimnis in einem Mitgliedstaat einen anderen EU-Staat bei den Steuereinnahmen schädige. Der Vorstoß der EU-Kommission zielt vor allem auf das Bankgeheimnis in Luxemburg und Österreich. Damit der Vorstoß in Kraft treten kann, müssen ihn die EU-Staaten einstimmig gutheißen. Bei einem Selbstmordanschlag im Süden Afghanistans sind mindestens 21 Polizisten ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere seien verletzt worden, als sich der Attentäter in einer Polizeischule in die Luft sprengte, sagte der zuständige Polizeichef. Der Täter habe eine Uniform der afghanischen Polizei getragen, mit der er sich Zugang zu der Schule verschafft haben könnte, heißt es weiter. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Die Behörden machen die radikal-islamischen Taliban für den Anschlag verantwortlich. Es war der schwerste Anschlag in Afghanistan auf Polizisten seit Monaten. Die Polizei hat in den letzten Tagen in der Schweiz mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. Im Tessin wurde in der Nacht auf Montag ein Raser in einem Baustellenbereich bei Budio mit fast 180 km pro Stunde erwischt. Erlaubt gewesen wären 80 km pro Stunde. Zwei weitere Raser wurden auf der A2 mit rund 200 km pro Stunde geblitzt. Die Kantonspolizei Tessin betont, dass zum Zeitpunkt der Kontrollen winterliche Straßenverhältnisse mit schlechter Sicht geherrscht hätten. Am Samstag registrierte die Zugerpolizei eine 19-jährige Lenkerin auf der A4 bei Cham mit 200 km pro Stunde. Die Frau hätte ihren Führerausweis auf Probe gehabt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Schlafen in der Schulbank, warum auch Experten die Eltern dafür bestrafen wollen. Lustwandeln im Steuerparadies, warum es für reiche Ausländer wie Tina Turner in Zürich bald teurer werden könnte. Dann, die Schweiz fürchtet Einwanderung von schlecht qualifizierten Bulgaren. Die Bulgaren fürchten Auswanderung von gut qualifizierten Landsleuten, die zwei Gesichter der Angst. Die Offenheit der anderen Generation, warum die jungen Kurden im Nordirak ein Zusammenleben mit allen Bevölkerungsgruppen nicht scheuen, im Gegensatz zu den Älteren. Die Hoffnung des Schweizer Teams, warum diesmal an der Ski-WM ein Medaillenregen zu erwarten ist. Einen etwas anderen Blick aufs WEF werfen wir mit einem, der Wirtschaft und Kultur verbinden muss, mit dem Intendanten des Lucerne Festival im Tagesgespräch um 13 Uhr. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.201 Punkten, minus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 48,64 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,70. Die Wetterprognose. Im Norden ist es oft bewölkt, gebietsweise kommt aber auch zeitweise die Sonne hervor. Am häufigsten scheint sie in den Föhnregionen der Zentral- und Ostschweiz. Im Süden fällt anhaltend Schnee, im Südtessin zum Teil auch Regen. Die Höchsttemperaturen liegen in der ganzen Schweiz bei rund 2 Grad. In den Alpentälern gibt es mit stürmischem Föhn bis 12 Grad. Am Dienstag und Mittwoch ist es im Norden trotz Wolken meist freundlich, nur in Juranähe bleibt es oft grau. Im Süden lassen am Dienstag die Niederschläge nach, es bleibt aber bewölkt. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 4 bis 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Zwei Hinweise für den Schwerverkehr. Wegen den anhaltenden Schneefällen auf der Alpensüdseite ist die A2 nur für Fahrzeuge mit Winterausrüstung befahrbar. Der Schwerverkehr aus Italien wird am Grenzübergang Giasso Brogeda angehalten. Und in Graubünden bleibt die A13 weiterhin zwischen Mesocco Süd und Andir in beiden Richtungen gesperrt.
Wenn Kinder nach halben Nächten vor dem Fernseher völlig übermüdet in die Schule kommen oder wenn sie zu Hause schlicht zu wenig zu essen bekommen, sollen die Eltern gebüßt werden können. Mit bis zu 1.000 Franken Buße droht die Basler Regierung Eltern, die ihren Erziehungsauftrag nicht erfüllen. Die Idee der Basler stößt in anderen Kantonen und bei Fachleuten auf Interesse. Juristisch sind die Bußen unproblematisch, aber es bleibt offen, ob der Weg wirklich zum Ziel führt. Elmar Plotzer.
Sanktionsmöglichkeiten gegen Eltern sind nichts Neues. Verschiedene Ostschweizer Kantone kennen diese Möglichkeit, genauso wie der Aargau oder Basel-Land. In den meisten Fällen geht es darum, Eltern zu büßen, die dem Elternabend fernbleiben. Die Regierung des Kantons Basel-Stadt geht jetzt noch einen Schritt weiter und will Elternpflichten schriftlich festhalten und büßen, wer sich nicht daran hält. Für dieses rigide Vorgehen habe er Verständnis, sagt Beat W. Zemp, Zentralpräsident des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Den Schülerinnen und Schülern die zu wenig geschlafen hätten oder ohne Frühstück im Bauch im Schulzimmer ankämen, das sei eine Realität. Auch wenn das Problem nicht überall so groß sei wie in Basel.
Die Situation in den Kantonen ist sehr verschieden. Wenn Sie Basel-Stadt nehmen mit vielen Ausländern, wenn Sie einen ländlichen Kanton in der Innerschweiz nehmen, wo ein Konsens noch über die Schule und Erziehung besteht, dann sind natürlich dazwischen Welten.
Der Schulalltag in städtischen Gebieten, wo Menschen mit ganz unterschiedlichem kulturellen Hintergrund leben, wie auch viele Schweizer mit sozialen oder finanziellen Problemen, sei schwieriger geworden. Das bestätigt auch Hans-Rudi Brünkel, Kinder- und Jugendpsychologe aus Ittigen bei Bern.
Offenbar sind Sachen, die selbstverständlich sein sollten, nicht mehr selbstverständlich.
Und er spielt dabei auf die Ernährungs- und Schlafgewohnheiten an. Es sei klar, dass die Schule nicht allein für das Wohlergehen und den Lernerfolg der Kinder verantwortlich sein könne, sagt Hans-Rudi Brünkel. Auch die Eltern seien in der Pflicht. Es sei unbedingt notwendig,
dass Elternschaft, Lehrerschaft, Schulleitung Regelhaftigkeit in der Schule einführen müssen. Dazu gehört eben ausgeschlafen in die Schule kommen, gefrühstückt und Bereitschaft zu Hausaufgaben.
Denn gerade dies seien die Voraussetzungen dafür, dass Kinder die Schule erfolgreich absolvieren könnten, ergänzt Beat W. Zemp vom Lehrerverband.
Man weiß aus der Hirnforschung, dass genügend Schlaf ganz entscheidend ist, um eben das Gelernte in tiefere Hirnschichten auch abzuspeichern. Und deswegen ist natürlich der Schlaf etwas ganz Wichtiges. Und ohne Nahrung kann man auch nicht lernen.
Für den Kinder- und Jugendpsychologen Hans-Rudi Brünkel ist es richtig, dass die Schule klar kommuniziert, was sie von Eltern verlangt. Die Basler Regierung will Eltern, die dem nicht nachkommen, mit einer Buße von bis zu 1'000 Franken bestrafen. Das könnte eine gewisse Wirkung haben, meint der Psychologe.
Man erhofft sich durch Androhen von Bußen eine Prävention, also dass die Elternschaft ein Bewusstsein entwickelt, was die Schule fordert, bevor die Schüler dann in die Obhut der Lehrerschaft gegeben werden.
Noch vorsichtig äußert sich Beat W. Zemp, der Zentralpräsident des Lehrerverbandes. Man müsse zuerst abwarten, wie die Basler Idee in die Praxis umgesetzt werde. Und falls der Basler Weg erfolgreich sei, dürften auch die Nachahmer nicht lange auf sich warten lassen.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Evaluation gute Resultate gibt, dass das eine Vorbildwirkung hat, auch für andere städtische Gebiete.
Eine solche Entwicklung hat bereits begonnen. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat bereits eine ähnliche Idee lanciert und will juristisch festschreiben, dass Kinder ausgeschlafen und verpflegt zum Unterricht erscheinen müssen.
Der Bericht von Elmar Plotzer. Es sind Leute wie der Russe Viktor Wechselberg, die Amerikanerin Tina Turner oder der Deutsche Michael Schumacher. Ausländer, die in der Schweiz leben, sehr viel Geld haben und wenig Steuern bezahlen müssen. Gut 4'000 Personen profitieren in der Schweiz von der sogenannten Pauschalbesteuerung, 140 davon im Kanton Zürich. Und dort entscheiden die Stimmberechtigten am kommenden Wochenende, ob sie dieses Steuerprivileg abschaffen wollen. Aus Zürich, Sonja Schmidmeister.
Auch Charlie Chaplin hat davon profitiert. Als er sich 1952 am Genfersee niederließ, war es in der Westschweiz bereits gang und gäbe, gut betuchte, pensionierte Ausländer steuerlich zu begünstigen. Im Kanton Zürich ist dies erst seit 10 Jahren erlaubt. Statt Einkommen und Vermögen müssen reiche Ausländer, die nicht hier arbeiten, ihren Aufwand versteuern. Miete, Essen, Kleider – im Minimum das Fünffache ihrer Wohnkosten. Linksaußenparteien haben die Volksinitiative lanciert, die diese Sonderbehandlung nun wieder abschaffen will. Mitinitiant Niklas Scher.
Wir finden diese Steuer grundsätzlich ungerecht. Wir sind aber auch der Meinung, dass es Kantone gibt, die vielleicht den Steuerwettbewerb in dieser Form führen, indem sie um ein paar Millionäre mit Dumpingtarifen buhlen. Aber Zürich, die Stadt und Kanton haben sehr gute Standortfaktoren, die ihnen erlauben, auch gut verdienende Leute ohne diesen Steuerrabatt anzuziehen.
Die bürgerlichen Parteien lehnen die Initiative ab. Ihr Engagement im Abstimmungskampf ist allerdings verhalten. Dabei mag eine Rolle spielen, dass die Pauschalbesteuerten im Kanton Zürich finanziell nicht ins Gewicht fallen. Ihr Anteil am Steuerertrag beträgt lediglich 1,2 Promille. Doch die freisinnige Finanzdirektorin Ursula Gut wehrt sich gegen den Alleingang.
Eingang.
Es ist nicht ein erheblicher Betrag bezogen auf die Gesamtsteuersumme, aber ich finde, es geht um den Grundsatz. Ich möchte hier die Position des Kantons Zürich nicht verschlechtern im Verhältnis zu anderen Kantonen und anderen Ländern, die diese Pauschalbesteuerung ebenfalls vorsehen.
Dahinter steckt die Angst, dass Zürich ausländische Millionäre an andere Kantone verlieren könnte. Der deutsche Milchbaron Theo Müller hat bereits angedeutet, dass er von der Goldküste vielleicht nach Schwyz ziehen würde, wenn das Steuerprivileg in Zürich fallen sollte. An der Goldküste am rechten Zürichseeufer haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Pauschalbesteuerte niedergelassen. Ursula Gross, die Finanzvorsteherin der Gemeinde Küsnacht, unterstützt das Steuerprivileg aus pragmatischen Gründen.
Bei komplexen, global verteilten Einkommens- und Vermögensverhältnissen ist es sehr schwierig, alles zu eruieren und zu erfassen, und darum finde ich die Pauschalbesteuerung ein gutes und einfaches Instrument.
Angewiesen auf die Pauschalbesteuerten sei ihre Gemeinde nicht, sagt Ursula Gross und gibt zu bedenken, dass der Druck auf die Immobilienpreise stark gewachsen ist. Einheimische Steuerzahler würden der Gemeinde mehr bringen. Ursula Gross möchte deshalb die Unterschiede verringern.
Die heutige Pauschalbesteuerung ist im Vergleich zur normalen Besteuerung, zumindest in Einzelfällen, sicher extrem tief. Und ich finde, es ist nicht gut, wenn Gefühle der Ungerechtigkeit im Volk aufkommen, und wir sollten nicht einfach zu einem Hort der Steuerflüchtlinge werden. Darum bin ich für eine Erhöhung auf ein vernünftiges Maß.
Das Resultat der Zürcher Abstimmung wird mit Spannung erwartet, auch weil sich im Frühling die Ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben mit dem Sondertarif befassen wird. Hängig ist eine Standesinitiative aus dem Kanton St. Gallen, die Pauschalbesteuerung schweizweit abschaffen will.
Angst in der Schweiz und Angst in Bulgarien. Bei der Abstimmung über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit ist häufig von der Angst vor zusätzlichen Einwanderern aus Bulgarien und Rumänien die Rede. Selten schauen wir dabei in die Länder selber. Dabei ist das Thema Auswanderung auch dort ein großes Thema, in Bulgarien zum Beispiel. Auch dort hat man Angst, aber die Angst ist anders gelagert. Dort fürchtet man sich weniger vor der Auswanderung billiger Arbeitskräfte als davor, dass die gut Qualifizierten gehen. Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann zeigt nun aber, so attraktiv ist das Ausland für junge Bulgarinnen und Bulgaren nicht mehr.
Der Hochschuldozent Harry Alexandrov ist enttäuscht. Nur allzu oft nutzten seine besten Studenten die Gelegenheit zum Sprung ins Ausland.
The best of our students, I would say, especially those who have opportunity to travel abroad under various projects, would remain in the Western countries.
Wer die Möglichkeit habe, in den Westen zu gehen, bleibe oft auch an den dortigen Universitäten oder werde von Unternehmen abgeworben, die gut bezahlten. Es sei schon etwas frustrierend zu beobachten, wie Bulgarien in die Ausbildung seiner Studenten investiere und damit eigentlich nur die Entwicklung der reichen Länder unterstütze.
So it's a funny feeling that actually we invest in a lot very often with the expectation that they would bring this experience here. And then it turns out that we have been investing in the economy of the rich countries.
Dieser Brain Drain, der Verlust des Wissens, habe die bulgarische Wirtschaft in den letzten Jahren schon erheblich geschwächt, sagt auch Ivanka Petkova vom Institut für Wirtschaftspolitik.
Das kam auf uns sehr intensiv und das hat den Arbeitsmarkt an qualifizierten Kräften ausgehöhlt.
Bulgarien hat seit dem Ende der kommunistischen Diktatur vor 20 Jahren einen massiven Bevölkerungsschwund hinnehmen müssen. Gut 1 Million Menschen haben ihr Land verlassen. Das ist viel bei einer Bevölkerung von 8 Millionen. Die meisten seien direkt nach der Wende gegangen, sagt Iljana Derilova von der Internationalen Organisation für Migration.
Once the Iron Curtain was over, a lot of people just wanted to go out and left.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs habe die Menschen nichts mehr zurückgehalten. Viele emigrierten, zunächst in die USA oder in die Nachbarländer Griechenland und die Türkei. Später standen Spanien und Italien zuoberst auf den Listen der Auswanderer, vor allem weil dort auch schlechter qualifizierte Arbeitskräfte auf den Baustellen oder Obstplantagen rasch gutes Geld verdienen konnten. Denn der Hauptgrund, um ins Ausland zu gehen, sei immer die Arbeit gewesen, sagt Iljana Derilova.
The main drive for migration has always been work.
Da Bulgarien in den letzten Jahren aber selber einen gewaltigen Wirtschaftsboom erlebt hat, mit Wachstumsraten von 7%, haben die bulgarischen Migranten auf dem heimischen Arbeitsmarkt gefehlt, denn dieser sei bis vor kurzem regelrecht ausgetrocknet gewesen, sagt Svetan Simeonov, der Direktor der bulgarischen Industrie- und Handelskammer. Man habe selbst Arbeitskräfte aus dem Ausland holen müssen.
There was a significant lack of labor force. We started to attract labor force from abroad.
Nun setzt aber allmählich wieder ein Gegentrend ein. In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise verlieren viele Bulgaren ihre Jobs im Ausland und kehren nach Hause zurück. Für Bulgarien sei das gut, sagt Svetan Simeonov, denn man könne sie gebrauchen, auch jetzt in der Krise, die an Bulgarien nicht spurlos vorübergeht. Rückkehrer bringen meist gute Arbeitsmoral und neue Ideen von auswärts mit und sie versuchen mit ihrem angesparten Kapital in ihrer bulgarischen Heimat etwas Neues aufzubauen. Denn Bulgarien hat noch überall großen Aufholbedarf und das bietet Chancen. So wächst eine neue Generation heran, die offenbar nicht mehr um jeden Preis ins Ausland gehen, sondern die Möglichkeiten zu Hause nutzen will. Wer sich bei Studenten der Universität Sofia umhört, erfährt Überraschendes. Er habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, sagt der Wirtschaftsstudent Giorgio.
Well, yeah, I've considered doing it several times. And my opinion is that I'll stay in Bulgaria.
Er bleibe lieber in Bulgarien. Ähnlich tönt es auch bei Jurastudent Victor, der sich überlegt hat, nach Frankreich oder in die USA zu gehen.
Yeah, I thought about studying in France or USA, but I prefer to stay here because I think that also have good opportunities.
Er bleibe, denn Bulgarien bietet gute Möglichkeiten. Der Brain Drain kann also gestoppt werden, wenn gut ausgebildete Leute so denken wie Giorgio, Victor oder der angehende Tourismusfachmann Dimitar.
Wir sind die Ersten, die möchten etwas zu tun für sich selbst, aber auch für Bulgarien. Bulgarien hat sehr, sehr gute Möglichkeiten.
Der angehende Tourismusfachmann Dimitar im Bericht von Marc Lehmann. Im Irak wartet die Bevölkerung gespannt auf die Resultate der Regionalwahlen vom Wochenende. Mit aussagekräftigen Resultaten ist aber erst in einigen Tagen zu rechnen. Eine wichtige Rolle bei den Regionalwahlen spielt die Frage, welche Parteien gestärkt hervorgehen werden. Werden es die sein, die sich für ein friedliches Zusammenleben von Schiiten, Sunniten und Kurden einsetzen, oder werden es jene sein, die für ihre eigene Gruppe Maximalforderungen stellen? Bei den Kurden im Norden des Iraks hat unsere Korrespondentin etwas Interessantes festgestellt. Die Jugendlichen können es sich viel eher vorstellen, mit anderen Bevölkerungsgruppen zusammenzuleben, als die Älteren. Die Reportage von Irin Maya aus dem kurdischen Erbil.
Hochbetrieb an der Uni in Erbil. Die einen schreiben sich ein für die neuen Informatikkurse, die anderen stürmen ins Sprachlabor, die dritten plauschen auf der Terrasse. Eine Gruppe von Studenten dort diskutiert. Die jungen Männer und Frauen sind in guter Stimmung. Ja, das stimmt, sagt Karim. Es ist eine Art Aufbruch hier. Nach so langen Jahren Unterdrückung und Krieg herrscht jetzt einigermaßen Ruhe. Nun möchten wir nach vorne schauen, vorwärts gehen. Das überrascht, denn die Bedingungen im Nordirak sind zwar besser als im übrigen Land, aber noch lange nicht gut. Keine Industrie, keine Produktion. Um den einzigen Reichtum, das Öl, wird mit Bagdad gestritten. Gute Arbeitsplätze sind rar, die Zukunft alles andere als sicher. Was willst du denn? Wie sollen wir denken? Sollen wir Pessimismus verbreiten und vom Auswandern träumen? Fragt Karim leicht genervt zurück. Auch sein Kommilitone Fuad zerstört das Klischee von der deprimierten Kriegsjugend und noch mehr dasjenige von den nationalistischen jungen Kurden. Wir sind Iraker, und zwar so lange, wie uns die anderen Iraker respektieren und wir dieselben Rechte haben wie sie. So wie es jetzt läuft mit der regionalen Autonomie, sind wir zufrieden. Wir wollen aber das ganze Land vorwärts bringen, sagt Fuad. Es ist spürbar. Die Jugend in Erbil und Sulaimania, die städtische, gebildete Jugend, ist dabei, ihren eigenen Standpunkt zu finden. Und dieser deckt sich in vielem nicht mehr mit dem der Generation ihrer Väter und Großväter, die als Peschmergas den bewaffneten Kampf gegen Saddam Hussein und für die kurdische Autonomie, mehr noch für den kurdischen Traum, die Unabhängigkeit führten. Wenn wir uns heute aus dem Irak verabschieden würden, wären wir ein Zwergstaat, der nicht überleben könnte. Ohne Kirkuk, um das nach wie vor gekämpft wird, ist irakisch-Kurdistan extrem schwach, sagt Fuad. Und ein solcher Ministaat würde von niemandem akzeptiert, schon gar nicht von den Nachbarn, auf die man angewiesen wäre. So sei es sinnvoller, Teil des Iraks zu bleiben, in einem föderalen Staat. Das Mögliche erreichen. Die Jungen geben sich pragmatisch. Das irritiert die ältere Generation, die ihren Söhnen und Enkeln vorwirft, das im Kampf Erreichte als zu selbstverständlich hinzunehmen. Ein Teil der Jungen dagegen distanziert sich mehr und mehr von den beiden allmächtigen kurdischen Parteien, der PDK von Massoud Barzani und der PUK von Jalal Talabani. Nicht zuletzt, weil sich der Korruptionssumpf in deren Umfeld immer weiter ausdehnt. Die Beziehung zwischen Erbil und Bagdad, zwischen der kurdischen Regional- und der irakischen Zentralregierung ist gespannt, die Kompetenzen noch lange nicht geklärt. Heute von Versöhnung im Irak zu sprechen sei deshalb verfrüht, glaubt der Student Fuad, aber eines Tages wäre sie Wirklichkeit, sagt er. Diejenigen, die bei den Sunniten, Schiiten, Kurden und Christen heute das Sagen haben, sind nicht die, die zur Versöhnung fähig sind. Aber in jeder dieser Gruppen gibt es gescheite und vernünftige Leute, die diesen Schritt tun könnten. Man muss sie nur finden und sie zusammenbringen, sagt der junge Kurde auf der Uniterrasse in Erbil. Sherizan, eine aufgeweckte Studentin, stimmt dem zu. Der Irak muss eine Einheit bleiben, sagt sie, aber ihre Zukunft sieht sie anderswo. Ingenieurin möchte sie werden und nach Europa, genauer nach Italien, emigrieren. Dort seien Wissenschaft und auch Gesellschaft viel fortgeschrittener als hier, wo alles noch so konservativ sei. Sherizan, 19 Jahre alt, will mehr. Fazel dagegen, er ist etwas über 60, spricht von der besten Phase in seinem Leben. Vorher war alles nur Krieg und Unterdrückung. Ich musste in den Krieg gegen den Iran, in den Krieg gegen Kuwait und wurde schwer verletzt, sagt Fazel. Und als Kurde habe er die brutale Unterdrückung des Saddam-Regimes in allen Facetten erlebt. Heute fühle er sich frei und in der kurdischen Gesellschaft als Christ nicht mehr ausgegrenzt. Fazel hat jede Station seines Lebens präsent. Für junge Leute wie Fuad oder Sherizan, die mitten im gesellschaftlichen Auf- und Umbruch stehen, sind dies aber die Geschichten einer anderen Generation. Schwindende Erinnerungen.
Viele Skirennfahrerinnen und Rennfahrer haben derzeit ein Stressprogramm. Gestern noch Rennen in Garmisch in den Bayerischen Alpen, heute erste Trainings in Val d'Isère. Und bereits morgen wird im mondänen Skiort in den Savoyer Alpen um Weltmeistertitel gefahren. Die alpine Ski-WM der kommenden zwei Wochen war erklärtes Ziel des Schweizer Skiteams und soll zum Saisonhöhepunkt werden. Bernhard Scher, wie viele Medaillen erwarten Sie denn aus Schweizer Sicht an der WM?
Bei den Weltmeisterschaften hier in Val d'Isère werden insgesamt 11 Medaillensätze verteilt und es wird erwartet, dass die Schweiz 5 Medaillen gewinnt. Warum gerade 5? Die Begründung ist an sich eine mathematische. Bei knapp der Hälfte der Rennen in diesem Winter war eine Schweizerin oder ein Schweizer unter den besten 3 klassiert. Die Bilanz ist also so gut wie im Erfolgsjahr 2001, wie zu den besten Zeiten der Medaillengaranten Sonja Neff und Michael von Grüningen. Und besonders erfreulich ist die Tatsache im Moment, dass die Spitze deutlich breiter geworden ist. Das heißt, insgesamt gibt es im Schweizer Team etwa 10 Medaillenhoffnungen.
Und wer kann sich Hoffnungen machen auf einen Podestplatz?
Ja, die besten Chancen auf eine Medaille haben Lara Gut und Fabienne Sutter im Riesensalom und im Super-G und Dominik Gysin in der Abfahrt. Und bei den Männern gehört sicher Lauberhorn und Kitzbühel-Sieger Didier Defago zu den Favoriten. Aber auch gute Erinnerungen an die Strecke hier in Val d'Isère hat Carlo Janka. Er gewann zum Beispiel vor 8 Wochen auf der Piste de Belvoir den Riesensalom. Und heiß auf einen Podestplatz ist sicher auch Silvan Zurbriggen in der Superkombination. Und dann, ja dann gibt es noch einen Didier Küsch und der gehört in 3 Disziplinen zum Kreis der Anwärter auf eine Medaille.
An der Ski-WM vor 4 Jahren gab es für die Schweizerinnen und Schweizer keine einzige Medaille. Warum dürfen wir denn dieses Jahr so viel erwarten?
Ich denke, weil es viele Spitzenfahrerinnen und Spitzenfahrer gibt, herrscht im Schweizer Team ein gesunder Konkurrenzkampf. Das Team ist eine gute Mischung aus unbeschwerter Jugend und langjähriger Erfahrung und zudem sind die Erwartungen und der Erfolgsdruck auf vielen Schultern verteilt. Und die guten Resultate sind aber auch die Folge kontinuierlicher Arbeit unter den Betreuern. Seit 5 Jahren zum Beispiel sind die gleichen Trainer am Werk und diese arbeiten unermüdlich und im Detail und sie haben stets auch eine kluge Strategie. Das heißt, die jungen Fahrer werden ab und zu von Rennen dispensiert und werden deshalb körperlich nicht ausgelaugt. Also überall spürt man irgendwie deutlich das neue Nachwuchskonzept mit den dezentralen Sportmittelschulen Davos, Engelberg und Brieg trägt seine Früchte, weil die meisten Talente kommen eben aus diesen Leistungszentren.
Aus Val d'Isère Einschätzungen von Bernhard Scher.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.